Herzlich willkommen zu Leben und Lassen, dem Podcast über Verlust, Trauer, Sterben und Tod. Wir ducken uns nicht weg, sondern schauen hin, klären auf, sprechen mit Fachleuten und holen diese Themen ins Leben, denn sie gehören einfach mit dazu. Wir sind Alexander Lategan und Katrin im Winkel. Präsentiert und unterstützt wird das Ganze vom Verein Forum Dunkelbund e.V. Also, heute besprechen wir das Thema Beruf des Bestatters. Und das ist in unserer Konstellation relativ einfach, denn ich habe mir hier nicht nur meinen lieben Kollegen mit dazu geholt, sondern den heute einfach mal als Interviewpartner eingeladen. Herzlich willkommen, Alexander Lategan.
Hi.
Hallo. Ich habe ja auch das erste Mal tatsächlich mit einem Bestatter im Privaten jetzt zu tun.
Echt? Vorher noch gar nicht? Niemanden kennengelernt?
Nee, noch gar nie nicht. Also im beruflichen, also im für den Bestatter beruflichen Kontext, ja. Ich habe schon zweimal mitwirken dürfen, müssen bei Bestattungen. Aber ja, die Gelegenheit, einen so wirklich auszuquetschen, hatte ich bisher noch nicht. Von daher freue ich mich darauf und bin total gespannt, was du so alles berichten kannst. Und ja, ich hoffe, du bist auf die schlimmsten Fragen aller Fragen vorbereitet.
Ich sag mal so, einige von den Fragen kenne ich mit Sicherheit. Das habe ich ja in unserer ersten Folge schon gesagt, dass mir viele Fragen schon auf diversen Partys zugeflogen sind, wo ich mir dachte, hui, okay. Und dann danach kamen dann manchmal ernste Fragen, aber tja. Ich bin sehr, sehr gespannt, was für Fragen du dir so ausgedacht hast.
Okay, ja, vielleicht kannst du dann, falls mir nicht alle eingefallen sind, hinterher noch ein paar der Best-of-Party-Fragen mit dazugeben. Ich würde erstmal ganz, ganz simpel anfangen mit, wie wird man überhaupt Bestatter?
Ja, das ist eine sehr offen gestellte Frage. Erstmal würde ich, glaube ich, darüber sprechen, wie ich Bestatter geworden bin, aber dann kann ich auch gerne darüber sprechen, wie man generell Bestatter wird, weil da gibt es unterschiedliche Wege.
Gerne.
Ich bin Bestatter geworden, also wir Lategans haben ein Bestattungshaus hier in Dortmund und in Schwerte seit über 125 Jahren. Das heißt, es ist ein Familienbesitz. Ich bin jetzt die fünfte Generation bei uns in der Firma. Dementsprechend gibt es uns schon ziemlich lange. Dementsprechend habe ich aber auch schon, seitdem ich geboren bin, sehr viel mit dem Thema Tod, mit Bestattung, mit Eltern, die beide in dem Beruf arbeiten, zu tun und dementsprechend natürlich auch irgendwie so ein bisschen geprägt. Das ist der erste Teil. Aber es ist auch schon so, man kann sich ja frei den Beruf auswählen und meine Eltern haben mir tatsächlich auch diese Möglichkeit gegeben. Dementsprechend habe ich auch studiert, habe mir überlegt, was mache ich und habe aber unter anderem aufgrund der Tatsache, dass meine Eltern immer, wenn sie nach Hause gekommen sind, sich nicht geärgert haben und gesagt haben, boah, so eine scheiß Arbeit. Ich sage jetzt einfach mal scheiße, sorry. So eine doofe Arbeit. Sondern eher das Gegenteil. Sie total glücklich waren, als sie nach Hause gekommen sind. Habe ich immer häufiger das Interesse gehabt, einfach mal reinzuschnuppern. Bin zu den Sommerferien, bin ich arbeiten gegangen, habe gesagt, komm, ich helfe mal mit. Natürlich auch ein bisschen Geld dazu verdienen. Das ist natürlich mit 13, 14, 15 ganz interessant. Und bin dadurch eben da reingekommen. Und ja, das hat sich immer weiter so durchgezogen. Und in den Semesterferien ist das dann auch so gewesen, während des Studiums. Und als es dann nach meinem Master darum ging, was ich mache, habe ich eigentlich gar nicht so wirklich lange nachgedacht. Und bereue auch zu keinem Moment meine Entscheidung, Bestatter zu werden. Und so bin ich Bestatter geworden.
Ja.
Wie man generell Bestatter wird, da gibt es unterschiedliche Wege. Generell ist es so, dass der Beruf des Bestatters ein Ausbildungsberuf ist, aber keine Ausbildungspflicht hat. Das heißt, rein theoretisch kann jeder Bestatter werden, der möchte. Immer, quasi.
Okay, das ist also auch kein geschützter Begriff. Ich kann jetzt einfach sagen,
wenn du möchtest.
Ich weiß, wie man den Sarg zusammenschustert und ich guck mal, was man da so für wissen muss und dann bin ich Bestatter.
Ja, also wenn du das so machen möchtest, kannst du das gerne tun. Ich denke, da werden dir einige Schwierigkeiten dann auffallen. Und das ist der Vor- und Nachteil vom Beruf des Bestatters, weil auf der einen Seite ist es natürlich ein Nachteil, weil jeder sagen kann, ich bin jetzt Bestatter und dann ist der Bestatter. Aber es ist natürlich auch ein Vorteil für uns als Betrieb, der zertifiziert ist, vom Bundesverband der Bestatter zertifiziert ist, ausgebildete Mitarbeiter hat. Mein Vater ist Bestattermeister, ich werde Bestattermeister. Wir kennen andere Techniken, wir haben andere Ressourcen. Wir haben einen Tarnopraktiker bei uns im Haus, da wird es bestimmt auch noch mal gleich zu fragen, was das überhaupt ist. Und wir sind da ganz anders aufgestellt als Leute, die einfach sagen, ich bin jetzt Bestatter. Die können das mit Sicherheit auch, das will ich gar nicht sagen, aber definitiv nicht auf eine Art und Weise, wie das ein zertifizierter Bestatter, der ein Markenbetrieb ist, machen kann und ausgebildet ist und ausgebildete Mitarbeiter hat. Und da scheiden sich die Geister.
Ja.
Also es gibt halt die Leute, die sagen, soll einfach irgendwer machen. Und es gibt eben Leute, die suchen sich das gewählt aus und da in die Sparte möchten wir gerne gehen.
Okay, jetzt habe ich direkt noch mal zwei Fragen dazu. Das klingt ein bisschen komisch, wenn du sagst, deine Eltern kamen nach der Arbeit nach Hause und waren glücklich. Das sind so Sachen, die ich jetzt nicht verbinden würde mit der Tätigkeit eines Bestatters. Also wie passt das zusammen, dass man dann glücklich und zufrieden sein kann?
Also ich kann es natürlich nur von mir aus sagen. Ja, meine Eltern haben aber auch natürlich mit mir darüber gesprochen, wie es bei denen ist. Und ich glaube, und da stelle ich jetzt einfach mal eine steile These auf, es ist einer der Berufe, der dir selbst mit am meisten Rückmeldung darüber gibt, wie gut du deine Arbeit machst. Weil die Leute, die zufrieden sind mit deiner Arbeit, kommen mit so einer Herzenswärme zu dir und sind so glücklich und wirklich glücklich, trotz der Trauer. Man kann gleichzeitig glücklich und traurig sein. Mhm. Das geht schon. Klingt doof, aber wenn man einen geglückten Trauerprozess hatte und wir diesen Trauerprozess begleiten konnten, dann kommen die Leute auf uns zu und sagen, das war so toll. Und man schämt sich auf der einen Seite, weil man sich denkt, das kann doch gar nicht toll gewesen sein. Du hast doch gerade deine Mama beerdigt oder so. Aber auf der anderen Seite ist es halt schon so, dass man dir ein riesiges Stück abgenommen hat und das, wenn man das zurückgemeldet bekommen hat, dann hat man alles richtig gemacht und dann ist man glücklich. Und das ist das, was meinen Eltern häufig widerfahren ist. Neben, natürlich kommt es mal vor, dass man Stress hat. Das ist, glaube ich, in jedem Beruf so, wenn es nicht so ist.
Ja.
Weiß ich nicht. Gibt es auch Berufe bestimmt, aber generell ist das was finde ich, diesen Beruf auszeichnet. Und neben der ganzen Traurigkeit, es gibt immer Situationen, wo man sagt, das ist jetzt aber wirklich traurig und das nimmt einen mit und das nimmt man auch mit nach Hause. Und das, klar, aber trotzdem ist es ein Beruf, der sehr, sehr schön ist und wir bei uns in der Firma pflegen ein super persönliches, nettes Verhältnis zueinander, dass wir einfach da auch dann, wenn es mal wirklich traurig ist und dann, wenn es mal wirklich jemanden mitnimmt, wir uns gegenseitig da aufheitern können.
Ja, okay. Und dann hast du gesagt, du hast dann mit 13 oder 14 schon angefangen, dir da noch ein Taschengeld dazu zu verdienen. Wann, also ist das für ein Teenager, wie ist das als Teenager, in so ein Bestattungshaus zu kommen? Also ich meine, hattest du dann auch schon Kontakt mit den Verstorbenen? Wie sieht dann so eine Tätigkeit aus? Also gerade im Teenageralter, wenn man damit groß wird?
Also ich glaube, ich habe einfach dadurch, dass wir ein Bestattungshaus haben, sehr früh schon generell einen Verstorbenen gesehen, einfach weil es manchmal, dann war es eine Weihnachtsfeier oder was auch immer und dann ist man irgendwie durch die Firma gelaufen und dann, oh, ist man irgendwie in den falschen Raum reingegangen oder wie auch immer und ne, dann ist das halt so passiert. Ist aber nichts gewesen, was mich traumatisiert hat, ne? Mhm. Sondern das ist einfach was natürlich irgendwie passiert und wo man natürlich dann irgendwie auch diese Normalität, die halt einfach in dem Bestattungshaus schon was anderes ist als in der Gesellschaft und was auch gut so ist, sage ich jetzt einfach mal so, aber ich würde trotzdem sagen, dass für mich als 13-, 14-, 15-Jähriger das besonders war, definitiv. Und auch immer mal wieder eine Berührungsangst. Aber es für mich, aufgrund meiner Vorerfahrung, aber auch aufgrund der Tatsache, wie wir mit Verstorbenen umgehen, immer eine würdevolle Aufgabe war, die mir auch wirklich was wert war. Und wo ich gesagt habe, das mache ich wirklich gerne. Und das ist eine schöne Sache. Und das mache ich nicht einfach nur, um Geld zu verdienen. Da hätte ich auch Zeitung austragen können.
Okay. Was ist das, was dir am meisten Spaß macht?
Boah, das kann ich so konkret gar nicht beantworten, weil mir machen wirklich viele Sachen an diesem Beruf Spaß, ob es die kleinen Momente sind, heute noch stand ich am Grab und habe mit den Angehörigen, weil der Verstorbene das so gewünscht hat, noch ein letztes Bier zusammen getrunken. Und dann haben die Angehörigen gesagt, möchten Sie auch eins? Und da habe ich gesagt, ja, also wenn sie einen Radler haben, ich muss noch gleich fahren. Und solche Sachen machen einen glücklich. Und es gibt immer wieder Situationen, wo man sich so sagt, boah, ist das toll. Mhm. Und also einfach, weil man einen riesig tiefen Einblick in die Familien reinbekommt, den man sonst nie hätte. Und der einem aber, also man kriegt einfach ganz viele unterschiedliche Facetten, die mein Leben sehr bereichern. Und das ist einfach was mich total glücklich macht, weil ich weiß, dass wenn ich meinen Job richtig mache, dann helfe ich anderen Leuten und das ist einfach was Schönes. Und das tut mir gut und das tut anderen Leuten gut. Ja, besser kann es ja eigentlich nicht sein.
Ja, das stimmt. Wie gehst du generell mit den Angehörigen um? Also ich kann mir vorstellen, dass wenn die am Grab stehen und sagen, wir müssen jetzt noch ein Abschiedsbier trinken, ist das relativ einfach. Aber es gibt da mit Sicherheit die Facette von bis, von irgendwie richtig mitnehmend und richtig traurig und bis hin zu, wir nehmen noch ein Abschiedsbier. Ne? Also wie gehst du prinzipiell mit Angehörigen um?
Also ich glaube, dieses Wort prinzipiell ist super schwierig, weil zu verallgemeinern, im Trauerprozess ist niemand. Trauer ist einfach eine individuelle Sache, die für jeden Menschen was Unterschiedliches ist. Dementsprechend gibt es bei uns in der Firma und auch für mich persönlich nicht den Umgang mit Angehörigen von Verstorbenen. Es ist jedes Mal Fingerspitzengefühl. Es gibt natürlich so eine gewisse Etikette, die man eben halt halten sollte. Aber darüber hinaus, wenn quasi, ne, jetzt heute hätte ich darauf auch nicht eingehen können, die Leute hätten trotzdem gesagt, das wäre okay gewesen. So. Mhm. Es gibt aber auch zum Beispiel Leute, die werden, keine Ahnung, zornig während ihres Trauerprozesses und die sind in irgendeiner Form wütend oder haben irgendwie so eine Wut im Bauch, einfach weil und die wollen sie irgendwie rauslassen oder so. Und dann kommt das manchmal auch vor, dass man sich einfach zurückziehen sollte, dass man einfach die Leute alleine lässt. Mhm. Manche Leute fordern das auch einfach ein, sagen, können sie uns einen Moment alleine lassen, oder man selber merkt, ich glaube, ich sollte jetzt gehen. Es gibt aber auch Momente, wo man merkt, die Leute benötigen jetzt gerade Hilfe und dann kommt man auf die Angehörigen zu. Das ist immer sehr, sehr situationsabhängig und sehr davon abhängig, in welcher Situation, ob jetzt zum Beispiel bei der offenen Abschiednahme oder bei der Trauerfeier, wo man die Angehörigen eben antrifft und wie man zum Beispiel auch die vorherigen Gespräche, manchmal sprechen die Leute ja auch vor der Trauerfeier miteinander, wie man die so wahrnimmt, ob man so merkt, okay, es ist eher so, also eher sehr traurig oder eher relativ locker, oder es ist immer so ein bisschen einfach Fingerspitzengefühl jedes Mal, und das ist auch was sehr spannend und interessant ist an dem Beruf.
Okay, und du hast jetzt gerade schon zwei Begrifflichkeiten genannt, offene Trauerfeier und
offene Abschiednahme.
Okay, und die Trauerfeier. Guck, genau. Also ich bin nicht vom Fach, deswegen was ist beides und was ist der Unterschied?
Also offene Abschiednahme ist, also wir das so, ich denke mal, jeder Bestatter hat da wahrscheinlich ein bisschen eine andere Begrifflichkeit für, ist die Abschiednahme am offenen Sarg, dass die Angehörigen sich von dem Verstorbenen noch einmal, von dem oder der Verstorbenen, noch einmal verabschieden können, dass sie, falls sie nicht die Möglichkeit hatten oder vielleicht noch mal möchten, dass der oder die Verstorbene gewaschen wird, dass sie dann noch mal sich eben adäquat verabschieden können in unseren Räumlichkeiten und dass sie dann, ja, eben ein Bild haben, was friedlich ist. Und das ist zum Beispiel eben die offene Abschiednahme. Und eine Trauerfeier, eine Trauerfeierlichkeit, eine Abschiedsfeier ist eben die Feier, die entweder von christlicher Seite oder religiöser Seite generell begleitet werden kann oder vom freien Redner oder eben auch von der Familie oder gar nicht, so wie die Angehörigen das eben wünschen, wo dem Verstorbenen nochmal die letzte Ehre, wo man nochmal, ja, das Leben wiedergibt, eine Trauerfeier abhält hat.
Okay. Ja. Wie sehen bei dir so persönliche Rituale aus? Also hast du persönlich ein Ritual, wie du zum Beispiel mit dem oder der Verstorbenen umgehst oder wie du hinterher den Prozess für dich abschließt?
So richtig nicht tatsächlich. Also so das, was du jetzt, das Letzte, was du gesagt hast, wie ich den Prozess für mich abschließe. Eigentlich ist es so, dass ich versuche, wenn ich den Sterbefall bearbeite, dass ich dann quasi von Anfang bis Ende versuche, dabei zu sein. Das ist unser Wunsch. Es ist manchmal aber einfach nicht machbar, weil es halt einfach, dann kommt das dazwischen, das dazwischen, das dazwischen. Aber man versucht, so oft wie möglich dabei zu sein. Und das ist da so mein Ansatz. Ich glaube, ein Ritual, wenn ich jetzt mal so überlege, wäre schon, dass ich häufiger, egal ob der Verstorbene jetzt gerade vor mir in seinem Bett liegt, weil wir von zu Hause abholen oder aus dem Altenheim, oder aber auch, dass ich manchmal, wenn ich die Urne überführe, dass ich die Verstorbenen mit ihrem Namen anspreche. Also, dass ich sage, hallo, oder ich nehme sie jetzt mit, oder weiß ich nicht. Manchmal spreche ich einfach so einmal kurze Sätze mit den ja. Verstorbenen. Einfach nur, weil man gerade auch, wenn die Urne eben vor einem steht, diese Menschlichkeit, dieses Menschsein so ein bisschen nicht mehr begreifen kann, nicht mehr wahrnehmen kann, weil es halt einfach so vom Prinzip her ein Objekt ist. Muss man ja einfach, also ne, man hat eine Urne vor sich stehen, wo man gar nicht mehr so richtig wahrnehmen kann, dass das mal ein Mensch war. Und das ist tatsächlich, finde ich, eine ganz schöne Sache, dass man manchmal sagt, komm, Herr oder Frau, so wie noch, wir fahren jetzt so ungefähr. Ja. Also ich sage jetzt nicht so, aber dann, wenn man eben zum Friedhof fährt oder so, okay. Solche kleinen Sachen. Aber sonst ist so ein richtiges Ritual, glaube ich.
Okay, also du behältst quasi die persönliche Ebene auch zu den Verstorbenen bei.
Ja, nicht immer, aber manchmal, so wie es halt.
Und kannst du nach Feierabend immer abschalten?
Auch da, immer ist so ein schwieriges Wort, weil immer stimmt einfach nicht. Ich glaube, es ist sowohl aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt ziemlich in der Geschäftsleitung bei uns in der Firma angekommen bin und so, natürlich einfach sowohl betriebswirtschaftlich ein Thema, das einen häufiger mal mitnimmt und wo man sagt, okay, das müssen wir jetzt mit nach Hause nehmen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch immer tragische Situationen, die einen begleiten und wo man einfach sagt, das kann man jetzt gerade nicht ablegen oder da muss man einmal drüber sprechen. Aber da habe ich zum Glück sowohl Kollegen, mit denen ich darüber sprechen kann, als auch Eltern, mit denen ich darüber sprechen kann, als auch eine Freundin, mit der ich mittlerweile darüber sprechen kann. Das hat einen kleinen Moment gedauert, aber mittlerweile kann ich mit ihr super über unterschiedliche Sachen reden und sie fragt mich dann ein paar Sachen und irgendwann sage ich, okay, wir haben genug darüber gesprochen, lass uns jetzt über was anderes reden. Also, okay. Ja, so würde ich das sagen. Also ich glaube schon, dass wir als Bestatter einer großen psychischen Belastung ausgesetzt sind, der wir uns bewusst sein müssen. Und deswegen sind diese Gespräche sehr wichtig.
Ja, das glaube ich sofort. Und da hast du wahrscheinlich auch, ähnlich wie ich, zwischendurch mal ein Umfeld, das etwas sprachlos wird. Ne, bei bestimmten Themen, könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Ja, schon. Was da auch erst sanft hingeführt werden muss. Ne? Das hast du von deiner Freundin auch erzählt. Ja, Feierabend, also hast du überhaupt Feierabend? Also wie, Arbeitszeiten sind ja dann je nachdem, wie gestorben wird, oder nicht?
Ja, also generell erstmal ist, ich denke, das machen viele Bestatter so, aber wir als Bestattungshaus haben 24/7 das Telefon offen. Mhm. Also das Telefon kann immer klingeln und es kann immer sein, dass eben unser Bereitschaftsdienst dann einen Sterbefall annimmt oder Angehörige wünschen vielleicht doch nochmal eine Abschiednahme oder so, also eine offene Abschiednahme am Sarg oder so, dass solche Sachen auch nach Feierabend kommen. Das kann immer sein und das heißt aber nicht, dass man dann quasi deswegen nicht abschalten kann, sondern deswegen muss man sich manchmal auch forcieren und sagen, jetzt komm, jetzt ist Ende und wenn es dann so ist, dann muss man schalten und muss sagen, jetzt ist wieder Arbeit und dann, wenn man nach Hause kommt, muss man sagen, jetzt ist auch wieder so. Und für mich ist zum Beispiel dieser Cut eigentlich echt, ich komme nach Hause und ich ziehe, egal ob ich jetzt so legere Sachen, ich sag mal mehr oder weniger leger, ich habe ein Hemd an und eine Jeans und Lackschuhe, aber dann ziehe ich die Sachen trotzdem aus und ziehe erstmal was komplett anderes an, einfach, dass ich so einen Cut habe. Und dieser Cut hilft mir eigentlich immer ganz gut zu sagen, jetzt ist Feierabend. Und das ist dann tatsächlich auch meistens bei uns so, habe ich schon häufiger gehört, sagen wir es mal so.
Okay, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist eine total gute Überleitung zu dem Thema Dresscode. Du hast zwar gesagt, du hast dein Hemd an, aber die Leute sehen dich ja jetzt nicht. Das ist jetzt nicht, also es ist ein Hemd. Also, das steht fest, es ist ganz klassisch ein Hemd, aber dieses Hemd ist sowas von bunt und poppig. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass man so etwas während der Berufstätigkeit als Bestatter tragen darf. Weil ich weiß nicht, was da alles drauf ist. Auf jeden Fall ist es irgendwie in also, schrillsten Farben mit Blumen.
Also komm, aber also schon dunkel lila, aber da drauf sind ein paar Blumen, das stimmt.
Ja, und grün und pink.
Und grün und ja.
Also und orange. Ist, also ja, es ist bunt und poppig. Es ist mehr so eine Abwandlung eines Hawaii-Hemdes, würde ich sagen.
Ja. Aber schon eher so, dass
es ist eine dezente Variante eines Hawaii-Hemdes, aber es ist nichts, wo ich sage, das ist jetzt besonders getragen.
Ja, da sind wir vielleicht ein bisschen anders. wir bei Bestattung Lategan sind so ein bisschen, dass wir sagen, es ist okay, wenn wir nicht nur schwarz tragen und es ist okay, wenn wir sind nicht diejenigen, die trauern. Wir müssen einen gewissen Dresscode einhalten und dürfen jetzt nicht irgendwie super in Freizeitkleidung kommen. Aber es sollte auch nicht so sein, dass wir die, ich sage jetzt einfach mal das Klischee, alten weißen Männer sind, die das Bestattungshaus haben und durchgehend einen Anzug tragen. Es ist auch okay, wenn man, keine Ahnung, unsere Kolleginnen ziehen eine weiße Bluse an und manchmal im Sommer auch ein luftiges Kleid mit Blumen drauf und so. Also das ist einfach unsere Art und Weise, so ein bisschen Normalität in die Sache reinzubekommen, aber keineswegs in irgendeiner Form, dass das salopp ist. Es ist einfach, ja, auch so ein bisschen eine modernere Herangehensweise, glaube ich. Also wir sind, was das anbetrifft, einfach ein bisschen moderner. Ja, das hat aber keineswegs was mit unserer Professionalität zu tun, glaube ich. Ich denke, kann sein, wenn Leute das so sehen, aber
es ist ein schickes Hemd. Also ohne Frage. Nein, ne? Ja. Und es ist einfach auch ein Hemd. Von daher würde ich das auf jeden Fall gelten lassen.
Ja.
Also, Dresscode ist irgendwie locker und leger. Ich persönlich finde das sehr sympathisch. Dann,
ein kleiner Einwurf dazwischen. Natürlich gehe ich so, wie ich jetzt gerade aussehe, nicht zu einer Trauerfeier. Das ist der Moment, wo definitiv bei uns Anzug, ganz normale Kleidung, wie man sie auf einer Trauerfeier kennt. Okay. Außer es ist anders gewünscht. Wenn zum Beispiel die Angehörigen sagen, Dresscode ist, tragt was Buntes, tragt was Rotes, wie auch immer, dann halten wir uns da auch dran. Aber auf dem Friedhof generell gilt Anzug für die Männer und die Frauen ziehen das an, was adäquat ähnlich ist. Es muss nicht ein Hosenanzug sein, aber das, was halt gedecktes Anziehen ist. Also das sind zwei unterschiedliche Sachen. Zum einen halt einfach der normale Arbeitsalltag, sage ich jetzt mal. Mhm. Und zum anderen die Trauerfeier. Und ich glaube, dass wir haben es tatsächlich noch nicht wirklich zurückgemeldet bekommen, dass das in irgendeiner Form inadäquat wäre, sondern eher umgekehrt, dass viele Leute sich gefreut haben, dass man nicht vor so traurigen Gestalten sitzt.
Okay, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das auch so ein bisschen die Hürde nimmt ne, und die Distanz ein bisschen herunterkippt.
Ich glaube, die Schwelle vorm Bestattungshaus ist sehr hoch. Also ich sage jetzt einfach mal so sprichwörtlich, diese Schwelle, die man geht, um in ein Haus reinzukommen, die ist beim Bestattungshaus, glaube ich, doppelt so hoch als in ein normales Haus. Weil die Angehörigen tragen sowieso schon eine riesig große Last und dann auch noch müssen sie in eine neue Situation. Manche kennen uns, manche kennen uns nicht. Die Leute, die uns kennen, haben dann natürlich den Vorteil, dass sie, ich sag mal, schon Vertrauen in uns haben. Andere müssen erst Vertrauen aufbauen und das nur auf Basis von unserer Internetpräsenz oder nur auf Basis von unserer Werbung oder nur auf Basis von unserer Firma an sich zu machen oder Empfehlungen, ist natürlich nicht so einfach, als hätte man in Anspruch genommen und dementsprechend ist natürlich diese Schwelle sehr hoch. Man hat einen Trauerfall, man kennt die Leute nicht unbedingt, es ist eine total unangenehme Situation an sich, weil man jemanden verliert, den man geliebt hat, beziehungsweise immer noch liebt. Und dementsprechend ist halt diese Schwelle, glaube ich, einfach riesig. Und unser Ansatz ist, dass das vielleicht ein bisschen hilft, den Leuten diese Schwelle einen kleinen Ticken kleiner zu machen.
Ja, okay. Dann lass uns doch einfach mal direkt dazu kommen, was passiert, wenn man eben über diese Schwelle getreten ist und bei euch beim Bestatter am Tisch steht. Geht ein Todesfall voraus. Was passiert da genau? Also sprich, was ist überhaupt reglementiert und was darf man sich frei aussuchen?
Also reglementiert ist auf jeden Fall, dass entweder eine Urne oder ein Sarg in eine Grabstätte kommt. Das ist, glaube ich, so das Grundlegendste, was reglementiert ist in Deutschland. Es besteht die Pflicht der Beisetzung, Beisetzungspflicht, egal in welchem Bundesland, irgendwo muss definitiv beigesetzt werden. Da gibt es halt unterschiedliche Varianten, Erdbestattung, ganz normale Feuerbestattung, also Urnenbestattung, Seebestattung. Es gibt auch zum Beispiel hier auf dem Hauptfriedhof in Dortmund gibt es die Ascheverstreuung, dass man quasi, wenn man das zu Lebzeiten gesagt hat, kann man auch die Asche verstreuen. Also solche Sachen sind unterschiedliche Grabvarianten, sage ich jetzt mal. Das muss aber auf jeden Fall sein. Also es muss eine Grabstelle geben. Aber ansonsten, gehen wir jetzt einfach mal von der Schwelle rein. Die Leute kommen zu uns hin und setzen sich mit uns zusammen an den Beratungstisch, bekommen dann erstmal ein Getränk, Wasser, Kaffee, Tee, das, was sie eben möchten. Und dann werden eben zunächst die Formalien aufgenommen, alle Daten, die wir benötigen, um den Sterbefall zu beurkunden für das Standesamt. Und danach werden eben die Wünsche aufgenommen, wie dieser Abschied gestaltet werden soll. Und ich sage wirklich gestaltet, weil es kann in alle Richtungen gehen, wie ich jetzt vorhin schon gesagt habe. Es kann eben das Legere, man trinkt am Ende noch ein Bier sein, solange es auf eine Art und Weise ist, die natürlich in irgendeiner Form adäquat ist und nicht in der Kneipe, sage ich jetzt einfach mal. Oder eben eine ganz klassische Trauerfeier kann es sein oder wir versuchen auf alle Sonderwünsche einzugehen und es in irgendeiner Form so, wie es möglich ist, immer machbar zu machen und auf alles einzugehen, was die Angehörigen sich wünschen will. Das kann man natürlich, diese Individualisierung mit unterschiedlichen Sachen machen, was die Trauerkarten anbetrifft, also man verschickt ja Karten wenn ein Trauerfall eingetroffen ist, an die engeren Angehörigen oder beziehungsweise Freunde, Bekannte, Nachbarschaft und so. Oder eine Zeitungsanzeige, die wird dann auch aufgenommen. Und dann wird eben der Termin der Beisetzung und der Trauerfeier besprochen, wird immer besprochen, ob eine offene Abschiednahme gemacht wird. Die Blumen werden besprochen, das machen wir auch. Und dann eben, ob es Träger geben soll für die Urnenbeisetzung zum Beispiel, all solche Sachen. Musik wird besprochen. Dann haben viele Leute noch eine Sterbegeldversicherung. Solche Sachen werden besprochen, ob wir die für die Angehörigen abmelden sollen und wir übernehmen sollen oder ob die Angehörigen das selber machen wollen. Alle Abmeldungen, die besprochen werden sollen. Also, das war jetzt einfach so alles so ein bisschen in Kurzfassung, was in so einem Gespräch besprochen wird.
Kommen da auch mal so richtig skurrile Wünsche und Vorstellungen? Und also kannst du da irgendwie anonymisiert etwas aus dem Nähkästchen plaudern, was so das Schrägste war oder das Befremdlichste?
Also du kannst es dir vorstellen, es kommen natürlich sehr komische Anfragen.
Ich kann mir ganz viel vorstellen, aber ich möchte es ja von dir hören.
Also ich werde natürlich aufgrund der Datenschutzgrundverordnung natürlich keine Sachen sagen, man jetzt in irgendeiner Form auf irgendeine Person schließen kann. Aber ich wurde schon mal gefragt, ob wir uns darum kümmern könnten, ein rein operiertes Teil aus einem Körper wieder rausnehmen, damit die Person das als Andenken hat, zum Beispiel.
Oh, okay. Nennen wir es im weiteren Verlauf der Einfachheit halber Hüftgelenk.
Sowas in der Richtung.
Aber ehrlich, und geht das? Also ich meine.
Nein. Also wir machen es nicht. Ob das andere machen, weiß ich nicht, aber wir machen es einfach nicht.
Okay, also wenn ich jetzt überlege, irgendwie so Tante Hildes Goldzahn, der bleibt einfach wo er ist.
Goldzähne, das bleibt alles so, wie es ist.
Okay.
Hier bleibt alles so, wie es ist.
Okay.
Also wir machen da gar nichts, weil was wir machen ist, ich habe ja vorhin schon mal das Stichwort Thanatopraxie in den Raum geworfen. Wir haben eine Thanatopraktikerin bei uns im Haus.
Ja, habe ich auch nicht vergessen.
Die ist besonders für die Herrichtung von Verstorbenen und für die Konservierung von Verstorbenen ausgebildet, kann das besonders gut. Und das heißt, rein theoretisch könnte die das schon. Und wir machen auch ganz viele Sachen, wenn das notwendig ist, aufgrund eines Unfalls oder aufgrund von körperlicher Veränderung, aufgrund einer Erkrankung, damit eine Abschiednahme möglich ist. Aber nicht umgekehrt, damit man irgendwelche Sachen rausnehmen kann, das machen wir.
Okay, aber das ist schon eine schräge Frage. Da gebe ich dir recht. Gibt's noch irgendwas, was so an Trauerfeiern oder Abschiednahmen irgendwie ganz fremd war? Also fremd im Sinne von, ich gehe jetzt mal von so einem mitteleuropäisch-christlich geprägten Ritual aus.
Ja, dadurch, dass wir viel gewohnt sind, sage ich jetzt einfach mal, ist es schwierig, da was ganz Fremdes rauszufinden. Ich glaube, das Fremdeste, und das finde ich eigentlich schade, war für mich, dass wir haben einmal eine Beerdigung gemacht von einem Muslim. Und der Moslem? Heißt es Moslem oder Muslim?
Das ist eine gute Frage. Immer. Aha, ja.
Ne? Der hat bei uns eine Vorsorge gemacht und hatte keine Angehörigen, wollte aber definitiv unbedingt nach dem Ritus beerdigt werden. Und wir haben uns darum gekümmert. Normalerweise gibt es da Bestatter in NRW, in Deutschland, die sich darum kümmern. Das heißt, normalerweise werden wir für sowas eigentlich gar nicht angefragt. Es war jetzt aber in dieser Spezialsituation so, dass wir das natürlich gemacht haben. Warum nicht? Er hat sich ja gewünscht, dass wir das machen sollen. Und das war einfach total schön, total toll, weil er neben den Nachbarn und neben den Leuten, die er irgendwie noch hatte, er hatte sonst keine Angehörigen mehr, halt gefühlt 40 Leute aus der Gemeinde gekommen sind, die alle für ihn gebetet haben und aber halt auf eine Art und Weise, die ich überhaupt nicht kannte. Weil, woher? Weil man hat das ja noch nie mitgemacht. Und ich habe halt keinen Freund oder keinen entfernten Bekannten gehabt, der irgendwie gestorben ist, der aus der Türkei oder Ähnliches kam, weswegen ich das noch nie mitgemacht habe. Und das war für mich insofern irgendwie fremd. Schade deswegen, weil ich sag mal, es ist ja nicht so, als wären mir jetzt Muslime fremd. Und das ist halt irgendwie so, dass da wird man manchmal rausgehalten, sage ich jetzt einfach mal. Ist auf der einen Seite, natürlich sind die da professionell drin, aber ich fände es irgendwie auch schön, wenn wir das häufiger mitbekommen würden, weil irgendwie war das einfach eine ganz andere Art der Zeremonie und eine ganz schöne Art der Würdigung des Menschen auch von Menschen, die, glaube ich, ihn gar nicht kannten.
Ja.
Also, fand ich irgendwie schön. Die haben für ihn wirklich mit Herzblut gebetet und geschrien und haben auch am Ende zusammen geschippt. Das macht man ja in dem Ritus, aber da sprechen wir mit Sicherheit auch noch mal mit Menschen, die da deutlich diese Riten besser kennen drüber. Und das war einfach total toll. Aber das war halt so eine Art von Fremd, die irgendwie schade ist, aber irgendwie auch schön, dass man das zumindest als Erinnerung hat.
Ja, das scheint noch so eine Barriere zu sein, ne? Dass sich da jeder so seins sucht. Ne? Ja. Na, okay. Ja, wie sieht es jetzt, haben wir es schon zwei, dreimal erwähnt, ne? Die Thanatopraktikerin bei euch.
Ja.
Und das heißt dann Thanatopraxis oder wie?
Thanatopraxie.
Ah, Praxie, okay.
Genau.
Das ist dann also das Herrichten der Verstorbenen, ist das richtig?
Genau.
Okay. Und
also es ist im Endeffekt nicht nur das, es ist auch Konservierung von Verstorbenen für Auslandsüberführungen. Das ist in manche Länder ist das notwendig und auch für Flugüberführungen zum Beispiel ist es notwendig. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wegen dieser Höhenverhältnisse und auch wegen Einfuhrbestimmungen das einfach notwendig ist, dass die Verstorbenen einen gewissen Anteil an Formaldehyd im Blut haben müssen, beziehungsweise das Blut ausgetauscht werden muss, sodass eben diese Überführung möglich wird.
Okay. Genau. Ja, also da möchte ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil wir planen ja da nochmal uns jemanden vom Fach einzuladen und da dann die Fragen tatsächlich an jemanden zu richten, der da täglich mit zu tun hat. Aber vielleicht für dich noch so zwei, drei Fragen dazu. Jetzt auch ohne Thanatopraktikerin, wie präpariert man den Körper? Also braucht jedes Bestattungsinstitut dieses Gewerk oder könntest du das jetzt auch ganz ohne Unterstützung?
Also natürlich, um Julia da nichts Böses zu machen, kann ich natürlich niemals ohne Julia. Das ist klar. Aber generell, also wünschenswert wäre es, glaube ich, dass viel mehr Menschen diese Fortbildung machen würden, weil es einfach Abschiednahmen möglich macht in Situationen, wo normalerweise früher immer gesagt wurde, machen Sie es lieber nicht, behalten Sie Ihren Angehörigen so in Gedanken, wie Sie ihn kannten, Sie werden ihn nicht wiedererkennen und so.
Okay.
Und genau in den Situationen kommt eben der Thanatopraktiker ins Spiel und kann Rekonstruktionen machen vom Feinsten. Also wirklich, wenn, ich sag mal, schlimmer Fall, das Gesicht ist entstellt, man kann eigentlich gar nicht mehr so richtig erkennen, man kann das nachbauen. Diese Menschen, die so ausgebildet sind, können das nachbauen. Und klingt jetzt ein bisschen hart, sage ich jetzt mal, aber Körperteile abgetrennt, auch das kommt vor. Und auch das sind Sachen, die können von Thanatopraktikern eben behoben werden und zumindest für eine offene Abschiednahme möglich gemacht werden. Und das ist halt was, weswegen wir uns dafür entschieden haben, da möglichst viele Möglichkeiten zu bieten. Und deswegen haben wir da eben so jemanden bei uns im Hause. Das ist bei uns. Ja.
Okay. Dann kommen jetzt ein paar Fragen, die sind vielleicht total albern, aber das sind so die Fragen, die.
Je nachdem kann ich auch einfach kurz drauf antworten.
so Fragen, die mir auch mal wieder gestellt wurden und die ich mir auch gestellt habe, als ich speziell jetzt meinen Opa begleitet habe. Natürlich habe ich in den letzten Minuten und den letzten Atemzügen seine Hand gehalten und ich habe mich danach aber auch gefragt, wird der jetzt giftig? Und darf ich den noch weiter anfassen? Darf ich den irgendwann nicht mehr anfassen? Also nicht im Sinne von dürfen, dass es verboten wäre, sondern passiert mir dann irgendwann irgendwas? Und Punkt. Also Fragezeichen.
Was glaubst du denn? Also ich stelle jetzt mal eine nette Gegenfrage, weil glaubst du, zwischen 5 Minuten vor dem Tod und 5 Minuten nach dem Tod hat sich so signifikant viel verändert, dass du es nicht da wahrscheinlich
nein,
nicht,
nein,
ne?
nein. Darum geht es nicht. Und nee, ich glaube, auch innerhalb von 24 Stunden passiert da nichts. Ne? Aber es werden ja Prozesse im Körper ausgelöst, sobald das Leben nicht mehr drin ist.
Genau.
Und kommt dann irgendwann einfach der Punkt, wo man als Angehöriger sowieso freiwillig sagt, da gehe ich jetzt weg. ne? ja. Das wird wahrscheinlich Ewigkeiten dauern, bis der Punkt einsetzt. Ja,
kommt
ne?
drauf
oder?
An.
Aber, okay, aber, ja.
Genau. Also, wie du schon gesagt hast, und da liegt es aber mit Sicherheit auch an deinem Vorwissen, dass du das so ein bisschen
möglich.
Weißt. Startet der Verwesungsprozess des Körpers ab dem Zeitpunkt des Eintritts des Todes. Mhm. Also ab dem Zeitpunkt beginnt der Verwesungsprozess und der ja, hat gewisse Stufen. Auch da sprechen wir am besten nochmal mit einem Fachmann drüber, der ja. genau über alle Stufen sprechen kann, falls wir das mal möchten. Ja, natürlich passiert in den ersten Minuten nicht so viel, dass man ab dem Zeitpunkt sich in irgendeiner Form in Gefahr begeben würde, wenn man den Verstorbenen anfasst, küsst, was auch immer. Das mhm. ist kein Problem. Aber natürlich beginnt ab ein paar Stunden schon ein Prozess, wo man sagt, okay, es wäre jetzt schon wichtig, dass man den Verstorbenen desinfiziert, wäscht und dass man eben da unter anderem auch eben die Möglichkeit des Flüssigkeitsaustritts halt minimiert,
ja.
sodass man da auf Nummer sicher geht.
Okay.
Einfach. Und sobald aber der Körper desinfiziert ist, zum Beispiel, kann man da auch im Endeffekt alles machen, wo man sagt, das würde man auch mit dem lebenden Menschen machen.
Okay, also das heißt, bei der offenen Abschiednahme?
Ja.
Ich habe das gelernt.
Das Wort des Podcasts.
Genau, ich habe es gelernt. Ist dann natürlich die Verstorbene auch aufgebahrt. Ne? Und dann ist Anfassen und auch Küssen vollkommen legitim.
Vollkommen.
Und je nachdem, wie man sich genau. selber fühlt und was man, wie man Abschied nehmen möchte, ist das im Bereich des Möglichen.
Genau, also es gibt bestimmte Protokolle nach der DIN N 15017 des Bestattungsgewerbes, nach der eine hygienische Versorgung eben durchgeführt werden muss. Und wenn die so durchgeführt werden, also wird, dann kann man Händchen halten, kann auf die Wange küssen, kann auch auf den Mund küssen, wenn mhm. der Mund entsprechend verschlossen ist und infiziert ist und alles gut.
Ja. Okay.
Weil,
spannend.
Das muss man natürlich auch dazu sagen, der Mund ist natürlich eine Öffnung zum Körper, der Körper, der gerade zu dem Zeitpunkt eben verwest. Ne? Dementsprechend muss man da halt nach mhm. den Regularien vorgehen. Aber, ja.
Okay. Ist das manchmal auch gruselig, also mit Verstorbenen irgendwie zu hantieren? Frage für einen Freund.
Manchmal gibt es so kurze Momente, man ist so mitten im Trubel und wir haben einen Aufzug von unten nach oben und dann ist man dann auf einmal mit einem Verstorbenen im Aufzug. Und dann kommt man manchmal so auf kurz, also komme ich manchmal so auf kurze Gedanken und denke mir so, okay, normalerweise bist du mit ganz vielen anderen Menschen, die sich komisch schweigend angucken im Aufzug und nicht mit einem Verstorbenen, der neben dir liegt und auch nichts sagt. Mhm. Also das ist dann schon manchmal so der Moment, wo man sich so denkt, okay, was machst du eigentlich gerade? Aber okay.
So hätte ich mal lieber die Treppe genommen.
Nein, also so das, der Moment, da erwische ich mich schon manchmal bei, dass ich mir so denke, okay.
Ja, okay.
Also das ist einfach so, manchmal kommen so kleine Situationen, die einen an den Alltag erinnern, wo man sich so denkt, okay. Das ist jetzt irgendwie dann doch ein bisschen, dein Beruf ist dann doch schon manchmal ein bisschen anders.
Okay. Ist es manchmal auch eklig? Also hast du, ich kann mir ganz viele Situationen vorstellen, die wirklich nicht angenehm sind. Aber wie ist das mit dem Geruch zum Beispiel? Ich habe keine Ahnung, also ich kenne.
Da kommt schon die Feuerwehr.
Ja, genau. ich weiß nicht, wie ein Verstorbener nach ein paar Tagen riecht. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so angenehm sein muss. Ne? Also
ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ich würde sagen, man muss schon als Bestatter ziemlich hart gesotten sein, was manche Sachen betrifft. Und man muss auch in der Lage sein, Mittag zu essen, nachdem man am Vormittag manchmal Sachen gemacht hat, wo man sich so denkt, ich möchte jetzt nicht so wahnsinnig ins Detail gehen.
Das brauchen wir auch nicht. Ne?
Muss ja auch nicht sein, aber so vom Prinzip her gibt es da schon manchmal Situationen, wo man sich so denkt, das ist jetzt echt gerade ein bisschen eklig.
Ja,
das,
okay.
Aber also das kommt selten vor und auch das kann man in irgendeiner Form meistens, sage ich jetzt einfach mal so, beheben. Aber manchmal, wenn eben der vorher angesprochene Verwesungsprozess aufgrund von sehr langem Liegen sehr fortgeschritten ist, dann findet man das auch als Bestatter, egal, glaube ich, wie lange man, also ne, ich arbeite jetzt seit noch nicht so lange, seit fast 2 Jahren bei uns im Betrieb und seit 15 Jahren on und off, circa. Ich glaube, es ist egal, ob man 15, 30, 40 Jahre als Bestatter arbeitet. Ich glaube auch, das findet man dann trotzdem immer noch ein bisschen.
Ja, okay, verstehe. Wahrscheinlich ist es gleichzeitig auch ein bisschen traurig, ne? Also.
Du meinst jetzt gerade die angesprochene Situation.
Ja,
dass ich,
ja.
Also tatsächlich ist das auch das, worüber wir dann, nachdem wir einmal ganz kurz uns so abgeschüttelt haben und gesagt haben, so, ha, das war jetzt echt nicht so cool, ist es dann meistens das Nächste, wie können die Nachbarn das nicht merken? Warum gab es da keinen mehr? Warum lag der da so lange?
Ja.
Das ist schon was, wo man sich manchmal so fragt, doof. Doof für ein Leben, was manchmal auch lang war, was manchmal auch nicht so lang war. Egal, wie lang das Leben war, es ist doof, also es ist schade um den Menschen, dass dann in dem Zeitpunkt, dass da einfach niemand mehr war. Und dann nur noch wir da sind, ne? Die sich dann im Endeffekt endgültig um diese Person.
Ja, okay. Ja, das ist traurig. Ja. Und ist das bei euch, ist das eigentlich immer traurig und bedrückend oder lacht ihr auch? Habt ihr auch tatsächlich mal Spaß an der Arbeit?
Ich glaube, wir sind ähnlich, beziehungsweise manchmal wahrscheinlich sogar ein bisschen lustiger als andere Berufe, weil man manchmal auch so ein bisschen so einen, ich sag mal, Galgenhumor haben muss.
Das und das Hemd, das Hemd trägt auch was dazu bei.
Das Hemd. Genau, morgens so, ach Alex, hast du wieder das Hemd an? Nee, aber ich glaube, zum Zeitpunkt, wo wir mit Angehörigen zu tun haben, muss man immer eine gewisse professionelle Distanz haben und in irgendeiner Form dieses gleichzeitig empathische und auf der anderen Seite eben kompetente Auftreten. Da muss man schon eine Fassade wahren, sage ich jetzt mal, dass selbst wenn einen das angeht und man sagt, das ist jetzt gerade echt hart oder so oder echt traurig, und da muss man schon Emotionen regulieren für einen persönlich. Muss man manchmal einfach sagen, ich bin jetzt derjenige, der das hier organisiert und das ist jetzt meine professionelle Aufgabe. Und das ist manchmal natürlich auch traurig. Aber, und da muss man dann manchmal auch drüber reden, aber gleichzeitig gibt es auch Situationen, da lacht man mit den Angehörigen im Trauergespräch, weil, keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade aus dem ganzen Stegreif keine Geschichte ein, aber irgendwann in den nächsten Folgen erzähle ich mal irgendwas Witziges aus von demselbigen Tag einfach. Dann gibt es wieder Sachen, wo man sagt, boah, wie witzig ist das denn jetzt bitte? Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass wir untereinander im Team uns auffangen, wenn mal jemand traurig ist, aber gleichzeitig auch generell haben wir ein sehr enges Verhältnis miteinander und sehr freundlich und lachen viel miteinander und ich glaube, das denkt man manchmal gar nicht.
Ja, okay.
Also wenn manche, wir denken uns häufiger, ach doch, jetzt habe ich was. Wir waren Dienstag, also jetzt vor 2 Tagen, waren wir im Park und haben Fotos gemacht mit der Firma. Das war sehr komisch. Also komisch, so dieses komödiantische komisch, weil wir sind einfach irgendwie ein ziemlich bunter Haufen von ganz vielen Leuten, die ganz viele unterschiedliche Ansichten vom Leben haben, die aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen einfach kommen. Und das ist einfach total witzig, wie wir miteinander interagieren. Das ist einfach, ich feiere das richtig total. Also von daher, das ist echt sowas, wo manche Leute, glaube ich, sich denken würden, ist das wirklich ein Bestattungsaus?
Also habt ihr eine Party draus gemacht?
So ein bisschen.
Okay. Es ist auch ein gutes Stichwort. Das Team. Also mit wie vielen Gewerken und mit welchen unterschiedlichen Gewerken arbeitest du eigentlich zusammen? Also und sind die alle bei euch angestellt oder müsst ihr euch noch Unterstützung von anderen Gewerken, von anderen Handwerksbetrieben, Dienstleistungsbetrieben, wie auch immer, dazu holen?
Also prinzipiell arbeiten wir natürlich mit Friedhofsgärtnern zusammen, mit der Stadt Dortmund arbeiten wir zusammen, beziehungsweise mit der Stadt generell, wenn es um Friedhofsangelegenheiten geht. Mit den Kirchen arbeiten wir viel zusammen, wenn es jetzt um Pastorinnen geht, genau. Für eine Trauerfeier, ob jetzt evangelisch, katholisch oder ehemalige andere Religion. Und darüber hinaus eben auch noch mit Floristen, wenn ein Blumenkranz über uns bestellt werden soll oder ein Gesteck, wie auch immer. Steinmetze kommt tatsächlich aufgrund der Tatsache, dass immer mehr Gemeinschaftsgrabstätten angesteuert werden und immer mehr pflegefreie Grabstätten, wo die Steine mit inbegriffen sind, kommt das immer seltener vor, dass wir uns darum kümmern, mit dem Steinmetz zu reden und zu sagen, da soll der Name drauf graviert werden und wie das drauf graviert werden soll und so. Das war früher viel, viel mehr. Mhm. Mittlerweile haben wir keine Direktleitung mehr zum Steinmetz, sage ich jetzt einfach mal so.
Okay.
Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Kollegen aus dem Bestattermeister frage, der aus Bayern kommt, der wird das wahrscheinlich ganz anders sehen. Mhm. Das ist halt einfach, glaube ich, noch so ein bisschen anders zwischen Bayern und NRW zum Beispiel. Ja, wo haben wir noch?
Wer hebt denn das Grab aus?
Friedhofsgärtner.
Ah, okay. Ach, okay.
Das machen wir gar nicht.
Ah ja.
Wir haben damit, also auch da wieder, da haben wir nichts mit zu tun. Mhm. In Bayern hätten wir damit was zu tun.
Okay, dann steht, also in Bayern würdest du dann mit der Schaufel?
Nee, schon mit dem Bagger.
Ah, okay.
Also.
Puh.
Ja, zum Glück,
auch,
ne?
Oh, auch in also Bayern ist immer, die Technik angekommen.
Genau, also ich denke mal, dass, so wie bei uns das so sein wird, dass Urnengrabstätten schon mit der Schaufel gemacht werden, aber für große Erdwahlgräber werden definitiv, die werden mit dem Bagger gemacht.
Okay. Ja, also ich habe auch jetzt gar nicht mehr so viel auf meiner Liste, aber eine Frage brennt mir noch so ein bisschen unter den Nägeln, und zwar, wie sieht so ein typischer Tag bei dir aus? Gibt's den überhaupt? Wahrscheinlich jetzt nicht so richtig, aber vielleicht können wir mal so einen Beispieltag nehmen.
Voll. Also ja, generell ist dazu zu sagen, der Beruf des Bestatters besteht daraus, dass man sehr flexibel sein muss. Extrem flexibel. Mhm. Es kann jederzeit was kommen, wo auf einmal 2 bis 5 Leute aus der Firma dahin müssen und dann wieder woanders hin oder wie auch immer, weil es kann sich jeden Tag was ändern. Und das ist echt was, wo man sich darauf einstellen muss, und es ist kein Beruf, wo man am Schreibtisch sitzt und den Tag absitzt, sage ich jetzt einfach.
Ja.
Also wo man Aufgaben bekommt, die muss man abarbeiten und dann ist genug. So, das ist nicht so.
Mhm.
Es ist bei uns zum Beispiel so, dass wir, ich sag mal, den Arbeitsbereich ein bisschen stärker aufgegliedert haben, aufgrund der Tatsache, dass es einfach einfacher ist, Fachkräfte für einzelne Bereiche zu finden. Dass man zum Beispiel wirklich für den praktischen Bestatterbereich, also für auf dem Friedhof, für die Versorgung von Verstorbenen, für alles, was eben das anbetrifft und die Organisation von Trauerfeiern und so, dass wir dafür Mitarbeiter haben, aber eben auch Mitarbeiter für Führungen, für die Trauergespräche etc.
Mhm.
Also ich und meine Eltern zum Beispiel machen alles und meine Mutter darüber hinaus noch Trauerreden.
Okay.
Genau, aber deswegen kann man nicht, also wir müssen aber trotzdem alle sehr flexibel sein. Auf einmal ist dann ein Mitarbeiter, muss dann am Telefon im Büro sein, weil auf einmal von 3 Mitarbeitern alle 3 auf einmal im Gespräch sind. Dann ist das so. Dann muss man sich darauf einstellen, und das manchmal kündigen sich Leute einfach auch aufgrund der Situation nicht an, sondern die waren gerade in der Stadt und sind einfach so, ich sag mal, verträumt aufgrund der Situation, dass sie irgendwie jemanden verloren haben und irgendwie nicht wissen, wohin mit sich. Und dann sagen sie, ach komm, dann gehe ich jetzt nochmal zu Lategarn. So.
Mhm.
Und dann stehen die bei uns vor der Tür und möchten das und das besprechen. Und das haben wir natürlich dann manchmal gar nicht eingeplant, aber das ist dann so.
Ja.
Da müssen wir dann halt drauf eingehen, und diese Flexibilität haben wir. Aber dementsprechend ist halt ein Tag auch manchmal nur bedingt planbar.
Okay.
Manchmal nehmen wir uns für den nächsten Tag morgens um 8 Uhr eine Teamsitzung vor. Die kann dann aber nicht stattfinden, weil 8 andere Sachen dazwischen gekommen sind. Das ist halt dann so.
Okay.
Das ist halt, Planbarkeit im Bestattungswesen ist manchmal ein bisschen schwierig. Generell, Wunschtag ist aber zum Beispiel, dass ich jetzt morgens zur Arbeit komme, dann erstmal allen Hallo sage, einmal durch die Firma gucke, Hallo sage, guck mir alles an, und dann werden die Post geöffnet, so wie man das sich so schön im Büro vorstellt. Dann beantwortet man alle möglichen Mails, die in irgendeiner Form angefallen sind, guckt an, was man in irgendeiner Form machen muss, versucht dann noch die letzten Sachen, die angefallen sind von gestern oder was auch immer, zu machen. Und dann bin ich meistens auf einer Beerdigung oder habe ein Trauergespräch oder plane irgendwelche Kampagnen also Werbekampagnen, oder habe, alles Mögliche.
Mhm.
Ich glaube, dass ab da ist es meistens so, dass es dann nicht mehr so wirklich planbar ist. Dann ist man auf einmal da und dann ist man auf einmal da.
Okay.
Und dann macht man dies und ja. Außer man nimmt sich wirklich komplett raus, aber das geht meistens nicht.
Ah, okay, verstehe.
Also so den klassischen Tag als Bestatter, so als wirklicher Bestatter, so wie man sich das vorstellt, ist, glaube ich, der Freitag, der Bestattungsfreitag, sage ich jetzt mal. Da kommt man morgens um 8 zur Arbeit und ist ab dem Zeitpunkt eigentlich nur noch auf Beerdigung. Das ist so.
Okay.
Ja, das können dann alles zwischen 1 und 5 sein.
So. Wow, okay. Ja. Das heißt also, freitags ist der standardisierte Beisetzungstag. Okay.
Ist der Deutschland Feiertag, Freitag, genau.
Okay, okay.
Nein, aber es ist schon so, dass gerade der Freitag sehr oft angesteuert wird aufgrund der Tatsache, dass Familien immer weiter voneinander weg wohnen und deswegen die Familien, die von außerhalb kommen, sich gerne nochmal einquartieren wollen bei den Familien, die in der Stadt wohnen. Ich sag mal zum Beispiel, irgendwer wohnt in Hamburg, der Verstorbene, die Verstorbene ist in Dortmund und die Trauerfeier soll in Dortmund stattfinden, dann kommen die Leute halt nicht nur für einen Tag.
Ja,
sondern
na klar.
Die wollen dann gerne für den Freitag, die nehmen sich dann den Freitag frei, wollen aber das Wochenende dann auch gerne bleiben, weil sie dann ihre Verwandten sehen wollen und so. Dementsprechend ist der Freitag schon häufig ein Tag.
Okay.
Wir machen aber zum Beispiel auch Samstag und Sonntag, wenn die Leute das möchten.
Ja.
Also auch das wird häufig angenommen, häufiger, sag's. Nicht so häufig, aber kommt schon vor.
Okay. Ja, dann bleibt noch eine spannende Frage über, und zwar, wie reagieren Menschen auf deinen Beruf? Also wenn du jemanden kennenlernst, neu, und so, du erzählst, was du machst, was sind da so die Reaktionen?
Ich glaube, eine der klassischsten Antworten darauf ist, ja, ist ja ein todsicherer Job. Also das ist wirklich die Standardantwort, und jeder fühlt sich damit wirklich wahnsinnig witzig, wenn
total
er das sagt.
Total kreativ.
Wirklich jeder. dann kommen manchmal Fragen. Also erst kommt so ein Spruch, um das so ein bisschen zu brechen und so, damit man nicht merkt, dass es eine Situation ist, die einem eigentlich total unlieb ist. Dann kommen manchmal so komische Fragen, wo man sich so denkt, machst du auch dies oder hast du schon mal das gesehen oder wie auch immer. Und manchmal, wenn das den Leuten dann nicht so blöd ist, wie ich manchmal darauf antworte, weil ich mir manchmal denke, die Frage finde ich jetzt echt doof, dann antworte ich dann einfach auch so, wie du gerade gefragt hast, so ungefähr.
Okay.
Wenn Leute aber wirklich dann ernsthaft fragen, dann geht's auf einmal dann wirklich ans Eingemachte. Dann fragen manche Leute auch nach, kann man das auch schon vorher planen? Oder wie kann man das umsetzen, dass es so und so läuft? Oder ich möchte, dass es so und so geht das? Oder dann fragen sie auf einmal mich Sachen, wie ich mir Sachen wünsche oder ob ich mir da schon mal Gedanken zugemacht habe oder so. Und dann auf einmal geht's in so ein Gespräch, wo ich mich dann wiederum drüber freue, weil ich dann darüber sprechen kann und mit den Menschen über ein Thema spreche, worüber sie normalerweise nie sprechen.
Ja.
Aber gibt unterschiedliche Gesprächsausgänge, sagen wir es mal so.
Okay, verstehe.
Die Standardreaktion ist aber schon eher so, okay.
Ja, es ist nichts Alltägliches. Also wie gesagt, ich kenne viele Menschen, aber außer dir habe ich auch noch keinen Bestatter wirklich kennengelernt. Ja, habe ich Fragen vergessen, die dir sonst immer gestellt werden? Oder möchtest du noch irgendetwas erzählen?
Ich glaube nicht. Also das war ja, glaube ich, schon ein sehr großer Rundumschlag über das gesamte Berufsfeld des Bestatters. Wir sind noch nicht so viel auf die Ausbildung eingegangen. Das ist aber gar nicht schlimm, dass also die Ausbildung ist tatsächlich einfach eine klassische Ausbildung, wie man sich das so vorstellt. Schulischer Teil, was den Bestatterteil angeht.
Ja.
Also danach ist man eine Bestattungsfachkraft, nennt sich das. Man kann auch den geprüften Bestatter machen, die sind relativ gleichgestellt. Und danach hat man eben die Möglichkeit, auch einen Meister zu machen. Es gibt jetzt keinen Bestattungstechniker in dem Sinne, den gibt es nicht. Aber nachdem man die Bestattungsfachkraft gemacht hat, kann man zum Beispiel einen Thanatopraktiker machen, über den wir vorhin schon gesprochen haben.
Okay.
Und das ist so die Möglichkeit. Und, ja, also eigentlich ist es ein klassischer Ausbildungsberuf, aber es ist ein sogenannter B-Beruf, sodass wir keine Ausbildungspflicht haben, um ein Bestattungsunternehmen aufzumachen.
Okay.
Daran arbeitet der Bundesverband noch.
Okay. Und gibt es genug Bestatter oder brauchen wir mehr?
Wenn man die Branche fragt, also uns und unsere Kollegen, dann sagt man, meine Güte, es gibt viel zu viele. Wenn man das Wirtschaftsumfeld, sag ich mal, fragt, dann haben kleine Internet-Startups und größere Internet-Startups, die es mittlerweile gibt, sehr das Gefühl, dass das ein Geschäftsfeld ist, was riesiges Potenzial bietet. Ich glaube, das tut es auch auf eine gewisse Art und Weise, weil die Digitalisierung immer weiter fortschreitet und gerade das Bestattungswesen auf eine gewisse Art und Weise ein Teil ist, wo viele Entwicklungen verschlafen werden von manchen Betrieben. Ich glaube, gerade da kommen dann diese Internetbestatter rein, die dann in irgendeiner Form da diese Opportunity, sage ich mal, ergreifen können. Aber man kann, glaube ich, nicht so richtig, also es gibt dann genug Bestatter, wenn keine neuen Bestatter mehr dazukommen können, weil sie einfach keine Aufträge mehr bekommen. Ich glaube, so ist es.
Ja, okay.
Also rein augenscheinlich würde ich sagen, gibt es zum Beispiel in Dortmund und auch in Schwerte und wo auch immer, gibt es, glaube ich, an sich genug Bestatter. Mhm. Aber trotzdem wird es erst dann genug Bestatter geben, wenn die Bestatter, die neu aufmachen, halt keine Aufträge mehr bekommen. Mhm. Weil sie nehmen ja auch dann anderen wieder welche weg.
Ja.
So, und dann ist es irgendwann halt ein ganz normales Marktumfeld.
Okay. Ja, also ich habe natürlich, es gibt noch tausend und eine Frage, aber ich glaube, die schieben wir einfach mal in die Folgen, die noch kommen, weil Thanatopraxie, mein Gott, das Wort ist wirklich schwierig, und vorsorgen und darum kümmern, wie vielleicht das eigene Ende aussehen kann, also das sind alles Themen, die folgen ja noch mit diversen anderen Gästen und Gästinnen, wenn man das so sagt. Und wir haben uns ja im Vorfeld Gedanken dazu gemacht, wie wir unseren Podcast abschließen möchten. Und da gehört unter anderem noch eine Frage dazu, die wir jedem Gast stellen möchten. Und die stelle ich jetzt das erste Mal dir, also großer Tusch. Was glaubst du, kommt danach?
Ganz ehrlich, ich hoffe viel. Wissen tue ich nicht wirklich, was kommt. Ich glaube, der wissenschaftliche Ansatz ist, dass nichts kommt. Ich glaube aber irgendwie schon, dass irgendwas da ist. Das ist einfach mein Glaube. Und ich bin nicht gläubig im klassischen Sinne christlich. Ich war mal evangelisch, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Dementsprechend habe ich nicht den klassischen Glauben, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem glaube ich irgendwie, dass irgendetwas danach mit uns passiert. Und wenn ich in irgendeiner Form irgendwo in unserem Kosmos, Universum irgendwo noch einen Teil dazu beisteuern kann, dann bin ich glücklich. Also deswegen möchte ich mein Leben so leben, wie ich das mir wünsche und alle Sachen, die ich in irgendeiner Form mir vornehme und Träume habe, dass ich die umsetze und alles andere. Dann, wenn mein Leben vorbei ist, ist es vorbei, so ungefähr. Und dann, was dann passiert, kannst du mir vorstellen, dass da irgendwas ist. Ob ich weiterlebe, das bezweifle ich. Ja.
Okay, gut, dann wären wir beim Ende angekommen. Infos zu diesem Podcast und vielleicht ein paar Bilder findet man in den Shownotes. Und bei all den schweren Themen, die wir heute auch hatten, vergesst das Leben nicht.